Also mir gefällt ja, wie die Bundesliga-Saison geendet hat.
Ja, das glaube ich dir. Köln direkte Qualifikation für die Europa League.
Ja, aber auch Hamburg wird immer konstanter. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gamers Globe Leser, und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph.
Ja, hallo Benjamin und hallo liebe Gamers Globe Leser oder Zuhörer in diesem Fall.
Ja, Christoph, Montagmorgen-Podcast, da stellt sich ja meistens so die Frage, was haben wir denn zuletzt eigentlich so privat gespielt? Also wenn ich deine Xbox One-Aktivitäten richtig mitbekommen habe, nicht viel.
Außer The Search und gestern Morgen ein klein wenig Lego City Undercover. Aber das habe ich in den letzten Wochen auch ziemlich viel gespielt, weil das macht noch genauso viel Spaß wie vor drei Jahren. Nee, kann auch 4 Jahren gewesen sein. Auf jeden Fall genauso viel Spaß wie auf der Wii U. Und ich muss sagen, auf der Xbox One, ja klar, es ist jetzt technisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, da nicht mal auf dem höchsten Niveau. Aber ich kenne halt die Wii U-Version vergleichend, da hat sich schon einiges getan. Die läuft schon um einiges stabiler. Wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Aber ich finde die schon sehr gut spielbar und spaßig ist das Ding nach wie vor. Ja, dann hast du es gerade gesagt, The Search habe ich gespielt. The Search ist tatsächlich das allererste Soulsborne-Demons-Spiel dieser Art, das mir länger als bis zum ersten Endgegner Spaß macht, als bis zum ersten Boss. Also bei Dark Souls 3, da ist ja dieser erste Boss, der ist ja im Tutorial quasi drin. Den sehe ich jetzt mal als Ausnahme, aber sonst Bloodborne habe ich bis zum ersten Boss gespielt, Dark Souls 1 bis zum ersten Boss, abgesehen von diesem Tutorial-Ding am Anfang. Aber The Search, da, obwohl ich mich selbst beim ersten Boss schon sehr schwer getan habe, ich bin einfach zu ungeduldig dabei. Also wenn der Boss dann wirklich anfängt, um sich zu schlagen und die Animationsgrad beendet, dann gehe ich auf den drauf, auch wenn ich eigentlich weiß, da kommt jetzt direkt hinterher noch eine zweite Attacke, was natürlich dann total fatal ist, aber da bin ich zu ungeduldig in solchen Situationen, dann gehe ich halt volle Kanne auf den drauf und dann werde ich immer wieder erwischt. Also habe ich auch beim ersten Boss schon relativ lange gebraucht, aber ich habe ihn geschafft und habe danach mit Begeisterung dann auch im zweiten Abschnitt weitergespielt. Aber der ist schon um einiges größer als dieser Tutorial-Abschnitt, oder? Habe ich das jetzt ein bisschen falsch überblickt bisher? Also ich habe jetzt zum Beispiel, bin jetzt dann schon locker eine Stunde unterwegs gewesen, also immer wieder unterwegs gewesen, weil ich immer wieder nur anfangen musste. Aber eine Abkürzung habe ich bisher noch nicht freischalten können, obwohl ich eigentlich weiß, wo die erste sein müsste.
Es könnte durchaus sein, dass du im Moment auch nur denkst, dass du weißt, wo die nächste Abkürzung ist.
Das kann auch sein.
Also größer ist das Gebiet auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass du da nachher sogar im Laufe des Spiels sogar noch weitere Teile freischaltest, die du erstmal nicht begehen kannst, also nachdem du noch in weiteren Gebieten drin gewesen bist und so weiter. Aber das ist halt auch die Levelarchitektur, die ich persönlich ja sehr genial finde im Spiel, wo wenn man jetzt nicht unbedingt über den allerbesten Orientierungssinn verfügt, dann weiß man erstmal schlichtweg gar nicht, wo geht's denn jetzt überhaupt gerade weiter? Und wenn man dann die Abkürzung gefunden hat, ach, hier komme ich da wieder raus. Ja, ist schon lustig.
Ja, das war mir im Tutorial-Abschnitt aufgefallen. Da, du hast ja direkt am Anfang in der Medbay hast du ja sofort so einen Aufzug, den du nur von der einen Seite freischalten kannst. Das war mir aber ganz am Schluss aufgefallen, als ich nach dem Boss da mal weitergelaufen war. Und da gesehen habe, da kann ich was freischalten. Nee, aber bisher finde ich das wirklich klasse, The Search. Obwohl, ich muss meinen Charakter ein bisschen umskillen, glaube ich. Also bisher bin ich mit der Waffe, also ich habe eine relativ starke Waffe, aber die schlägt viel zu langsam zu. Und für mein Spielstil ist das nicht so ideal, weil ich, wie gesagt, dann viel zu früh auf die Gegner draufgehe und dann nicht mehr ausweichen kann, wenn ich da viel zu lange für brauche für einen Schlag.
Ja, wobei Umskillen natürlich relativ ist. Also ich meine, du verbesserst natürlich auch die Waffe, indem du damit kämpfst. Aber das ist ja so eine Sache, die, ja gut, ich meine, man hat in Dark Souls letztlich auch seine Levelaufstiege in die entsprechenden Skilltree-Bereiche investiert und die meisten anderen hat man gar nicht gebraucht. Aber das Schöne an The Surge ist halt wirklich, dass du mit diesen Implantaten quasi jederzeit deinen Helden total anders gestalten kannst.
Ja, viel mehr auf Energie gehen und oder viel mehr auf Lebens...
Oder eben halt auf die Situation angepasst, die du gerade brauchst. Also ich meine, klar, das machst du bei Dark Souls mit den Ringen oder so, so natürlich auch. Aber ja, was weiß ich, die Lebensbalkenanzeige beim Bossgegner, die brauchst du halt nicht. Da ist ein bisschen mehr Lebensenergie, damit ein Angriff, wenn du vielleicht nicht mehr ganz die Trefferpunkte Leiste voll hast, direkt drauf gehst, dann halt schon gegebenenfalls ein bisschen sinnvoller. Aber naja, aber schön zu hören, dass es dir gefällt. Mir hat das auch sehr gut gefallen.
Wobei ich jetzt noch nicht garantieren werde, dass ich es wirklich durchspielen werde, dass ich nicht vielleicht beim zweiten Boss dann irgendwann die Nerven verliere und sage, so, das war's jetzt. Aber bisher...
Das macht man ja auch bei Spielen, die einem gefallen, nicht unbedingt immer so durchspielen, weil dann fehlt halt die Zeit oder dann kommt irgendwas anderes, ja, was man vielleicht halt noch ein bisschen gerner mag. Lieber mag.
Ja,
ja, keine Ahnung. Ich habe natürlich auch ein bisschen was gespielt. Sogar tatsächlich ja, relativ viele verschiedene Sachen. Also zu Injustice 2 brauche ich jetzt nicht groß was zu sagen. Da habe ich ja schon einen Test schon veröffentlicht. Das habe ich am Wochenende auf jeden Fall auch nochmal gespielt. Macht mir immer noch sehr großen Spaß. Es ist einfach ein Fest für Comic-Fans, kann man nicht anders sagen. Angespielt, aber da wirklich auch nur das Tutorial bisher, habe ich Portal Knights, das Skandalspiel vom Deutschen Computerspielepreis, also Skandal in Anführungszeichen, weil der Skandal war ja eher der Auftritt von Mimimi, ja, egal, auf jeden Fall ist ein Minecraft-Klon ja von Keen Games, heißen sie, glaube ich, ich meine, die sitzen in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich muss sagen, das macht mich spontan deutlich mehr an als Minecraft, ganz einfach deshalb, weil Minecraft halt für mein Ästhetikempfinden scheiße aussieht. Und die Grafik von Portal Knights halt hübsch ist und spielerisch ist es ja doch in sehr vielerlei Hinsicht doch sehr ähnlich. Und nö, ich denke, wenn ich da Zeit für habe und nicht viele gute andere Sachen dazwischen kommen, dann werde ich das demnächst mal ein bisschen weiterspielen. Und ja, ich meine, da kann man ja ein bisschen schon vorweggreifen. Also dazu wird es auf jeden Fall auch eine SDK geben, ja, zu Portal Knights.
Und zwar eine besondere, eine Koop-SDK.
Genau. Und mit dem Heinrich und mit dem Jörg. Und ja, wir planen die im Moment grob für Ende dieser Woche.
Ja, ich könnte vielleicht noch kurz ausführen, du hast eben beschwert, was heißt beschwert, aber du hast eben angemerkt, meine Xbox-Aktivitäten wären sehr gering in letzter Zeit. Das liegt vor allem an der Nintendo Switch, weil ich mit der sehr viel Zeit verbringe in den letzten Wochen. Vor allem in den letzten Tagen auch wieder ein bisschen mehr Puyo Puyo Tetris. Also klar, das Ding ist unheimlich teuer für das, was es bietet. Aber wer Tetris mag und wer zudem auch noch Puyo Puyo mag, für den ist das ein absolut geniales Spiel. Also in den Adventure-Modus, da muss ich dir wirklich recht geben. Der bietet weder was von der Story, noch finde ich den so richtig motivierend. Ich versuche zwar immer wieder mal so ein, zwei Levels dann zu spielen, aber den meisten Spaß habe ich dann doch entweder im Splitscreen-Modus. Online traue ich mich noch nicht, weil dafür meine Skills definitiv nicht reichen werden. Also hauptsächlich im Splitscreen-Modus. Oder so ein bisschen einfach Marathon- oder Sprintmodus in Tetris. Puyo Puyo, muss ich sagen, hatte ich jetzt das allererste Mal Kontakt mit. Ich kannte auch nicht die Sega-Ableger, wie hieß der, Mean Bean Machine, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die kannte ich auch noch nicht bisher oder nie selber gespielt. Ich kannte sie vom Namen, vom Prinzip her. Aber Puyo Puyo kriegst du da ohne weiteres große Kombinationen hin. Also ich finde das, gerade im Vergleich zu Tetris, finde ich das um einiges schwieriger.
Ja gut, ich meine, das Problem ist ja dieses Puyo Puyo, das ist ja eigentlich immer so ein Versus-Spiel, wo du halt versuchen musst, auch den anderen da entsprechend zu besiegen, ob jetzt KI oder echter Spieler. Von daher ist das natürlich insofern schon wichtig, aber gegen eine simple KI brauchst du es jetzt ja auch nicht unbedingt. Aber nö, also kann ich auch nur soweit bestätigen, dass das bei mir doch eher Zufallsprodukte meistens waren. Nicht nur, aber wenn er mal wirklich eine längere Kette bei rausspringt. Also so das höchste der Gefühle war vielleicht mal zwei, mal drei Kombinationen.
Also eine Zweier ist eigentlich gar kein Problem. Und eine Dreier kriege ich mittlerweile, wenn ich jetzt nicht von meinem Gegner nicht unter Druck gesetzt werde und der mir immer wieder diese...
Ja, das ist halt das Problem. Wenn die dazwischen fallen, dann ist die Konstellation halt wieder anders. Und dann musst du halt gucken, scheiße, jetzt geht mein Plan ja gar nicht mehr auf, dass ich da dreimal hintereinander irgendwelche Reihen wegsprenge.
Ja, aber bei einer Dreier, die kriege ich theoretisch jetzt mittlerweile auch hin, aber eine Vierer, glaube ich, da würde ich mich ordentlich schwer tun bei den kleinen Spielfeldern von Puyo Puyo. Ja, wer weiß, vielleicht jetzt die Zuhörer, vielleicht lachen die jetzt, die Puyo Puyo kennen und sagen, nee, das ist total easy. Ich finde das wirklich relativ schwer, gerade im Vergleich zu Tetris Und ich bin immer froh, wenn dann dieses, wie heißt der Modus, wo hin und her gewechselt wird? Swap, ne? Fusion ist, wobei das gleichzeitig oder kombiniert gespielt wird. Und Swap ist das, wo hin und her gewechselt wird im Spiel. Da bin ich immer froh, wenn dann wieder eine Tetris-Welle dran ist, weil ich dann da halt möglichst schnell ein paar Kombos machen kann, um meinen Gegner unter Druck zu setzen.
Ja gut, ich meine, was heißt den Gegner unter Druck zu setzen? Die Spiele sind ja unabhängig voneinander.
Ja, natürlich, aber dann kann ich ihn versuchen, in Tetris zu schlagen.
Ja, nee, klar. Gut, ja, keine Ahnung, was habe ich denn noch gespielt? Also, was ich auf jeden Fall noch erwähnen sollte, also waren noch ein paar andere Sachen dabei, das ist Skylar & Plux, heißt das. Ich habe den Untertitel gerade vergessen, Adventure, irgendwas, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein 3D-Jump'n'Run. Und hat man dieses Jahr ja schon mal eins mit Yooka-Laylee und... Ja, das gefällt mir sehr gut. Also das sind viele sehr schöne Elemente drin, hat halt so verschiedene Gadgets, mit denen man in einem Gebiet zum Beispiel die Zeit anhalten kann. Kann man natürlich später auch in anderen verwenden, wo so sich drehende Plattformen, damit man sich halt drüber bewegen kann. Was haben wir noch? Wir haben einen schönen Jetpack, den man an verschiedenen Stellen braucht und alle möglichen andere Sachen. Gibt Kämpfe, gibt halt Geschicklichkeitspassagen. Und auch ein bisschen Exploring müssen wir gleich nochmal in der Redaktionskonferenz, die dann, wenn der Podcast online geht, wahrscheinlich schon abgehandelt ist, nochmal genau drüber reden. Aber ja, möglicherweise, also ich würde zumindest gerne einen dazu machen, dann wäre das vielleicht unser Indie-Test im Monat Mai. Ja, und ansonsten würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle noch dabei, ja, oder hast du noch eins?
Ja, ganz kurz noch Mario Kart 8 Deluxe, das ist einfach genial. Ich spiele das wirklich stundenlang im Moment online, sowohl alleine online, also alleine online gegen Fremde, als auch im Splitscreen online. Das ist einfach genial, das möchte ich jedem Switch-Besitzer unbedingt ans Herz legen. Was aber eigentlich auch klar sein sollte.
Ja, und nachdem wir jetzt ein bisschen zurückgeblickt haben, können wir ja auch nochmal ein bisschen nach vorne blicken. Ein paar Sachen oder zumindest eine mit Portal Knights haben wir ja bereits genannt, die SDK mit Heinrich Njörg, also die Koop-SDK mit Heinrich Njörg. Der Jörg sitzt außerdem auch noch an seinem Test zu Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia heißt es, glaube ich, im Untertitel. Mhm. Dann ist der Christoph in Vorbereitung einer Preview auf ein Open-World-Action-Spiel, das wir namentlich noch nicht nennen dürfen.
Das Spiel dürfen wir schon nennen, wir dürfen es nur nicht im Zusammenhang mit dieser Preview nennen.
Ja, aber davon abgesehen, das verrät ja auch wirklich überhaupt nichts. Open-World-Action, das sind ja 90% aller Spiele von AAA, von den großen Publishern zumindest, so gefühlt zumindest. Und vielleicht hast du da ja noch ein zweites Spiel gesehen, zu dem es auch noch ein paar kleinere Eindrücke dann geben könnte.
Vielleicht, aber auch da dürfen wir das nicht, dürfen wir das Spiel und previewen oder angespielt nicht im Zusammenhang nennen.
Genau. Also es hat irgendwas mit Klötzchen zu tun, aber nichts mit Minecraft.
Genau.
Genau, ja, und ansonsten, was haben wir noch, Christoph?
Ja, dann haben wir natürlich noch unseren Wunschartikel des Monats Mai. Da sitzt im Moment der Hagen dran, unser Praktikant. Das war Impact Winter. Ja, sah ganz interessant aus beim drüber gucken, aber wartet einfach mal ab, was er dazu sagen wird. Ich möchte jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich habe nur ganz kurz ihm zugeschaut dabei. Deswegen, bevor ich was Falsches sage, warten wir mal ab. Ja, und dann kommt diesen Monat auch noch von Namco Bandai Namco, Get Even. Das hatte ich ja schon auf der Gamescom angespielt und du bei einem Preview-Event halt. Und wir waren beide nicht so recht begeistert. Schauen wir mal, was der Thomas Schmitz dazu sagen wird, wenn er es testet. Und dann haben wir noch einen VR-Titel, der ist schon draußen und du hast ihn getestet.
Ja, genau, Farpoint, also das von Impulse Gear, der VR-Shooter für PSVR, den es auch im Bundle mit dem sogenannten Aim-Controller gibt. Das Bundle kostet immerhin gut 100 Euro in Deutschland und das Spiel selbst auch schon knapp 60. Und da werden wir natürlich drauf eingehen, ob ihr mit dem DualShock 4 zum Beispiel dasselbe oder ein halbwegs ähnliches Spielerlebnis erhaltet oder ob ihr den Aim-Controller haben müsst, um Spaß mit dem Ding haben zu können. Oder ob ihr überhaupt Spaß habt.
ob man überhaupt Spaß hat. Ich habe es bisher noch gar nicht gespielt, aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, weil ich habe es auf der E3 letztes Jahr gespielt. Ne, das war schon cool. Die Frage ist, gibt es den Aim Control im Moment überhaupt in Deutschland? Also letzte Woche, als ich mal nachgeguckt hatte, war er plötzlich ausverkauft. Und so wie ich über Twitter und so mitbekommen habe, schrieben auch einige, selbst bei GameStop und Saturn und sowas, wird es das Ding im Moment gar nicht geben. Also das ist die Frage der Verfügbarkeit im Moment. Wobei, ich habe in einem anderen Forum gelesen...
Man kann es auch für 150 Euro bei Amazon von anderen Händlern kaufen.
Nee, mit Kreditkarte kaufst du am besten bei Amazon Spanien oder Italien. Einer von beiden soll relativ günstig sein. Die haben es wohl auf Lager, also das Bundle mit dem Aim-Controller für 83 Euro. Letzte Woche gab es das wohl mal für 75 Euro, inklusive Versand sogar. Was natürlich eine gute Alternative zu 99 Euro in Deutschland wäre.
Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch an dieser Stelle einfach mal zum Thema der Woche. Das da wäre?
Die E3, unsere Erwartungen an die E3, ja, weil wir stecken gerade mitten in den Vorbereitungen. Das heißt, wir machen die ganzen Termine, soweit die Hersteller schon mitmachen. Wir sammeln die Einladungen für die Pressekonferenzen. Und ja, ich glaube, wir beide sind sehr gespannt, oder?
Ja gut, gespannt sein muss man auf so eine E3 ja auf jeden Fall immer. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich zumindest mit der Xbox Scorpio oder wie sie dann auch möglicherweise anders final heißen wird, ja zumindest auch nochmal neue Hardware vorgestellt wird und außerdem auch Nintendo wird jetzt natürlich nochmal ein bisschen in Sachen Spiele-Line-Up für die Switch nachlegen. Auch das wird dieses Jahr sicherlich nochmal sehr spannend werden. Und ja, gut, also dass Sony sowieso auch auf Jahre hinaus noch so ein paar Hochkaräter in petto hatte, so God of War und ähnliche Geschichten, das wissen die meisten ja und ich bin mal gespannt, was wir dieses Jahr dann ja nochmal ein bisschen ausführlicher präsentiert bekommen oder eben auch selbst Hand anlegen können und durchaus ja auch die kleineren Studios, ne? Also so Devolver Digital und so, die haben ja auch einige nicht unspannende Sachen auf Lager.
Ja, kann ich mir wieder einen Sonnenbrand holen, weil die haben immer einen Außenstand auf der E3, weil die sich nicht die teuren Stände auf der Messe leisten wollen, können, was auch immer, aber die haben dann halt direkt an der E3 auf einem Freigelände, ja, zwar mit vielen Zelten, aber ja, ich hole mir halt immer verdammt schnell Sonnenbrand. Wie sind denn deine konkreten Erwartungen jetzt? Was glaubst du, wird die Xbox Scorpio kosten?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Microsoft da über den aktuellen UVP-Preis von der PS4 Pro drüber geht.
Boah, das ist doch mutig, 3,99 also.
Ja, weil wenn die höher gehen, weil Sony wird runtergehen, dann sind sie gearscht. Ich meine, da können sie tausendmal sagen, ja, Premium-Segment, sonst irgendwas, aber wenn das Ding keiner kauft und die wollen, dass das Ding gekauft wird, dann ist 399 das Maximum. Drunter glaube ich nicht, dass sie gehen werden, aber ja. Also das ist meine sehr, ja, ich glaube, da habe ich einen guten Grund, warum ich glaube, dass das der Preis sein wird.
Also ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich glaube eher 499, das wird der Preis sein. Der Preis, also das ist derselbe Preis, den die Xbox One am Anfang hatte, zwar mit Kinect dabei, das ist ja mittlerweile, ja, das ist ja begraben worden. Also da können sie sagen, was sie wollen. Wofür braucht man es noch für Cortana? Kinect ist tot, aber ich glaube, das ist der Preis, den sie aufrufen werden. Und dann natürlich noch Unterstützung, also das ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir. Ich glaube, die werden eine exklusive Partnerschaft mit Oculus haben und dann halt über Oculus ein VR-Programm anbieten. Und da gehe ich noch einen Schritt weiter mit meiner Vermutung oder mit meinen Behauptungen oder was auch immer und sage, Fallout 4 VR wird zumindest auf Konsole Xbox One Scorpio exklusiv.
Ja. Ob jetzt zeitlich, das weiß ich nicht. Ja, doch, zeitlich garantiert, weil es wird es dann natürlich dann auch noch auf PC geben. Vielleicht wird es ja auch Xbox One Windows 10 exklusiv, ja. Egal, warten wir es mal ab, keine Ahnung. Ja, also ich bin mal gespannt, was da in Sachen Fallout 4 VR passiert, weil, wie gesagt, also da muss wahrscheinlich auch schon irgendwie ein großer Konsolenhersteller hingehen, um den großen Publishern jetzt mal von Ubisoft abgesehen, es schmackhaft zu machen, wirklich ein Spiel für VR fertig zu entwickeln und nicht nur irgendwie auf einer Messe eine Demo zu präsentieren. Hey Leute, hier, wir haben es drauf oder wir haben es auch drauf. Wir könnten es auch.
Wir könnten es, ja.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ich habe Fallout 4 ja schon lange gespielt und weiß ich nicht. Ich habe die Demo letztes Jahr auf der Gamescom gespielt und ich glaube, ich brauche das in VR nicht.
Ach, jetzt nehme ich meine Vorfreude, weil ich habe noch einiges in Fallout 4 vor mir und also noch vieles an Nebenmissionen und so und würde das dann schon in VR durchspielen wollen. Was allerdings das Problem wäre, halt die Anschaffungskosten. Also ob es jetzt 399 sind oder 499, dann die Oculus Rift, die kostet 600, 700 Euro, plus dann die Touch-Controller nochmal 120, glaube ich.
Ja, da war ja eine Preissenkung, oder? Ich glaube, offiziell in Deutschland 599.
Ja, 599 dann, aber inklusive Touch-Controller, die kommen noch einzeln dazu. 120 Euro, glaube ich, im Moment, dann ist man trotzdem wieder bei 700 Euro, dann ist man schon bei 1200 Euro, um die Xbox mit VR zu haben. Dann theoretisch wäre natürlich die Anschaffung eines 4K-Fernsehers, ja okay, lassen wir das. Darf ich zu Hause nicht sagen, dann kann ich direkt laufen gehen, wenn ich sage, Ende des Jahres brauche ich mal 3000 Euro, um die neue Xbox adäquat in Benutzung nehmen zu können.
Ja, nee, aber trotzdem in dem Zusammenhang bin ich natürlich trotzdem auch mal drauf gespannt, was Sony da auf der E3 noch ankündigen wird. Also dass es da jetzt nochmal ein Modell neues geben wird. Also ich meine, es wird halt irgendwie so PS4 Pro Slim oder sowas sein, in Kombination mit einer Preissenkung. Wahrscheinlich wird es nicht mehr als das. Aber wer weiß. Also da könnte ja trotzdem auch noch das ein oder andere große Spiel angekündigt werden, von dem wir bisher noch nichts wissen. Oder sie zeigen zumindest mehr. Ne? Ich meine, von Last of Us 2, hat man ja auch noch keine, ja doch, Zwischensequenzen. Die waren schon echt, kann man nach Uncharted, glaube ich, glauben, dass das live berechnete Ingame-Szenen waren. Aber Gameplay hat man ja noch keins gesehen. Also da wird es dann vielleicht dieses Jahr zu kommen. Hoffen wir es jedenfalls mal. Und natürlich Beyond und so hat man auch lange nichts mehr gehört, oder?
Du meinst Detroit?
Detroit Become Human, ja.
Ja. Nee, hat man lange nichts mehr von gehört, aber das werden sie garantiert dieses Jahr zeigen. Ich glaube, letztes Jahr auf der E3 haben sie das letzte Mal was gezeigt, ne? Auf der PK? Nee,
ich glaube sogar auf der europäischen PK hier auf dem Paris Games Week. Da hatten sie.
Kann auch sein, ja. Nö, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Bethesda neben Fallout 4 VR noch was in petto hätte. Also ein neues Elder Scrolls wäre jetzt nächstes dran. Ja, dürften sie dies ja mal ankündigen. Dann glaube ich, dass...
Sie hatten ja auch eine VR-Demo zu Doom, wie wir wissen.
Hatten sie auch, ja. Die könnte theoretisch auch kommen. Aber ob das schnelle Spielprinzip mit dem VR zusammenpasst...
Also ich habe die Demo ja gespielt, das war schon cool. Also das hat mir sogar ehrlich gesagt noch ein Stück weit besser gefallen als Fallout.
Okay. Ja. Nee, sonst glaube ich bei Bethesda halt auch noch daran, neues Wolfenstein. Das wird kommen. Vielleicht sogar ein neues Doom noch eins hinterher. Quake.
Ist vielleicht ein bisschen
Quake
zu früh.
Sind sie mit Quake Champions mit, dran, ja. Da hauen sie sich nicht ein
Vielleicht bringen sie es ja auch auf Konsole. Rein.
Ja, und dann halt noch, du hast ganz am Anfang gesagt, Nintendo ist noch die große Unbekannte, was die dieses Jahr machen werden. Sie müssen eigentlich ein paar Spiele jetzt zeigen zur Switch. Mario Odyssey ist klar, das haben sie schon angekündigt. Aber ich glaube, an neuen Sachen, ein Super Smash Bros. Wird angekündigt. Und ich glaube, womit sie sich richtig viele Freunde machen würden, das wäre ein Metroid. Also wenn sie das jetzt mal ein richtiges neues Metroid, nicht hier so ein Online-Gedönse, was das letzte Mal hatten, oder so ein Multiplayer-Ding, sondern ein richtiges Metroid, ich glaube, damit gewinnen sie die E3.
Ja. Wobei ich, glaube ich, trotzdem fast sogar noch ein bisschen spannender finde, was mögliche Third-Parties da für die Switch noch ankündigen. Also gut, Indie-Bereich sowieso, da scheint es ja jetzt auch so ein bisschen ins Laufen gekommen zu sein auf der Switch, was sehr wichtig werden könnte für die Zukunft. Aber nicht zuletzt dann natürlich auch so Firmen wie Ubisoft, die sich vor der offiziellen Switch-Ankündigung noch ist das eine tolle Konsole und so, was ich jetzt nicht abfällig meine im Sinne von, was haben die da für einen Kack geredet, sondern dass da bisher von Ubisoft halt noch nicht so viel für die Switch gekommen ist, wie man nach solchen Äußerungen hätte vermuten können. Ne? Und keine Ahnung, mal abwarten. Also es wäre schon schön und glaube ich auch gar nicht so unwichtig für Nintendo, wenn da die Third Parties aufspringen. Ich meine nicht bei Multiplattform-Titeln, sondern wirklich, dass die Nativspiele für die Switch entwickeln.
Ja, du meinst jetzt nicht irgendwie so ein Rayman Legends nochmal neu aufgelegt, sondern wirklich neue native Spiele. Ja, aber das wird ja im Moment auch gemunkelt, dass es ein Crossover zwischen den Rabbids und Mario geben wird. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Anfang.
Ja, Zum Beispiel.
Also mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich benutze meine Switch extrem gerne, auch für so Indie-Kram. Shovel Knight habe ich letzte Woche mal gekauft und angefangen. Also die Komplett-Version für 25 Euro finde ich wirklich vollkommen in Ordnung, da es ja eigentlich zwei DLCs noch enthält. Wobei ich da sagen muss, ich warte immer noch auf meinen Pro-Controller. Und solange ich den nicht habe, werde ich Shovel Knight nicht weiterspielen. Also bisher ging es wunderbar mit den Joy-Cons am Gerät. So ein Puyo Puyo Tetris oder selbst ein Wonder Boy, das kann ich mit diesen vier Tasten als Analog, als Digitalkreuz-Ersatz wirklich relativ gut steuern. Aber das Shovel Knight, dabei stoßen die Joy-Cons auch bei meinen Händen oder bei meiner Konfiguration wirklich an ihre Grenzen und das geht einfach nicht.
Ja, wobei ich glaube, das liegt nicht nur an der Größe der Sticks, sondern auch möglicherweise so ein bisschen wirklich am Verschleiß, dass die sehr schnell, sehr stark nachlassen. Wir haben ja zum Beispiel auch festgestellt, dass das Wackeln an das Tablet-Teil angesteckten Joy-Cons, dass dieses Wackeln da hier bei der Firmenkonsole zumindest ein bisschen stärker noch geworden ist über die Zeit. Und wie gesagt, gerade bei dem Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf hatte. Also da war das mit den Sticks schon nicht so optimal. Aber gut.
Ja, ich sprach jetzt auch gar nicht von Sticks, weil dass die für das Shovel Knight nicht gut geeignet sind, das ist klar. Ich sprach jetzt von diesen vier Knöpfen auf dem linken Joy-Con, als Digitalkreuzersatz, als Steuerkreuzersatz dienen. Was bei Wonderboy wirklich gut funktioniert, da komme ich damit klar, aber bei Shovel Knight geht das nicht.
Genau, aber wir waren ja eigentlich bei der E3, aber ich denke, das Thema, das haben wir auch damit ausschöpfend behandelt. Wir werden es in gut 14 Tagen ungefähr...
heute in 3 Wochen.
In 3 Wochen ist das so erst. Ja. So ist das. Also in 3 Wochen etwa werden wir es erleben. Der Christoph und ich sind entsprechend wie in den letzten Jahren auch vor Ort und werden euch damit allen wichtigen Infos von der Messe in LA versorgen. Und damit zu den User-Fragen.
Genau, der Toxe möchte wissen, wäre es möglich, das Limit von 70 Zeichen für Forum-Thread-Titel ein wenig zu erhöhen?
Ja, theoretisch ist das wahrscheinlich schon möglich. Ist halt die Frage, ob das wirklich gebraucht wird, weil wenn es dann nicht unschön umbrechen sollen, solche Sachen. Wobei, das geht ja, glaube ich, jetzt schon, ne? Ja, also theoretisch geht das, aber ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob sich da irgendwas machen lässt oder ob das keinen Sinn in puncto Layout und so weiter ergibt. So, und der Necromanus fragt, kämpft ihr bei den VR-Titeln, zum Beispiel Star Trek Bridge Crew oder Farpoint, auch mit zu spät eingereichten Testmustern oder sind da die Hersteller noch bemühter, frühzeitig zu liefern?
Schwer zu beantworten, also... Eigentlich ist es so, dass wir da keinen riesigen Unterschied merken zwischen VR und Nicht-VR. Also ich vermute mal, der Necromanus meinte jetzt, dass die VR-Spiele früher kommen, einfach damit halt die Coverage wirklich noch intensiver da ist zu Release eines Spiels oder zu Embargo-Fall eines Spiels. Aber eigentlich können wir da keine großen Unterschiede feststellen, zumindest bei den AAA-Anbietern, oder?
Nö, denke ich nicht, aber davon abgesehen ist es natürlich auch immer ein bisschen was anderes, wenn zum Beispiel dann eben Zusatzhardware dann irgendwie noch mit dranhängt, wie jetzt zum Beispiel im Falle von Farpoint, wo wir auf jeden Fall von Sony auch erst relativ spät das Muster bekommen haben, deswegen kommt der Test ja auch erst heute. Aber ansonsten gibt es da zwischen VR und Nicht-VR eigentlich keinen wirklichen Unterschied, wie schnell oder... wie pünktlich die Hersteller bemustern. Manchmal ist es halt kurz vor knapp, weil das Spiel vorher noch nicht testtauglich ist, nach Meinung des Herstellers, oder weil sie selbst noch nicht vorher die Keys haben. Aber ne, keine Unterschiede, wie der Christoph eben schon gesagt hat. Und die letzte Frage vom Lirobo. Wird es einen Guide zu The Search geben? Ähnlich wie bei den Souls-Spielen und so weiter.
Können wir kurz machen? In diesem Fall nein.
Genau. Und damit sind wir auch am Ende. Und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.